Caregiver, das ist ja ein aktives Wort. Da verlässt jemand die Fürsorge und wird nicht verlassen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo, ich bin Judith, Jugendreporterin bei Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv. Und ich spreche heute mit Corinna Schwieger von Caregiver e.V. Corinna ist dort in begleitender und beratender Funktion tätig und wir sprechen heute über ihre Arbeit und das Thema Kinderarmut. Wie würdest du deine Arbeit in einem Satz beschreiben?
Ich bin in der Verselbstständigung von jungen Menschen aus der Jugendhilfe eigentlich immer irgendwie mit dabei.
Die Organisation, für die du arbeitest, heißt Caregiver. Was können sich die Zuhörenden darunter vorstellen?
Der Caregiver e.V. ist die bundesweite Selbstvertretung von Menschen aus der Jugendhilfe. Also wenn jemand in Pflegefamilie war oder in einem Heim, in einer Wohngruppe, betreutes Wohnen, die sind dann ja nach der Jugendhilfe größtenteils auf sich gestellt und haben sich zusammengeschlossen in einem Verein von Caregivern für Caregiver, eine Selbstvertretung. Irgendwie ca. 200 Mitglieder und dieser Verein setzt sich ein für die Verbesserung von Jugendhilfe und für die Vernetzung von jungen Menschen untereinander.
Welche Rolle spielt die Vererbung von Armut in den Biografien der sogenannten Caregiver?
Wenn Leute aus der Jugendhilfe rausgehen, werden sie ja als Caregiver bezeichnet. Ich glaube, das Wort kennen auch viele Menschen noch gar nicht. Deswegen wollte ich es einmal kurz noch erwähnen. Also das ist aus dem Englischen Fürsorgeverlasser und ist eine Selbstbezeichnung von jungen Menschen, die gesagt haben, also diese ganzen anderen Bezeichnungen, ehemaliges Heimkind und Pflegekind, wir wollen einfach selbst bestimmen, wie wir genannt werden. Deswegen gibt es dieses Wort Caregiver, falls sich jemand irgendwie wundert, dass das jetzt aus dem Englischen übernommen wurde. Ja, welche Rolle spielt die Vererbung von Armut? Caregiver sind ja aus den unterschiedlichsten Lebensverhältnissen in die Jugendhilfe gekommen. Da sind alle Schichten vertreten, das wird manchmal auch vergessen. Wenn aber Armut schon am Anfang eine Rolle gespielt hat, dann ist Jugendhilfe bei der richtigen Förderung ein ganz guter Weg, aus dieser Spirale rauszukommen. Bei den staatlichen Hilfen ist es zum Beispiel fast schon leichter, wenn Eltern keinen Unterhalt zahlen können. Ich weiß nicht, ob das so leicht zu verstehen ist. In dem Moment, wo ich eine staatliche Unterstützung beantrage und meine Eltern könnten zahlen, aber die zu denen will ich vielleicht gar keinen Kontakt haben oder die wollen nicht zahlen, dann habe ich es einfach schwerer, diese staatliche Unterstützung zu bekommen. Ganz klar, jede Ausbildung, jedes Studium ist leichter, wenn genügend Geld da ist. Aber auch wenn ich keine finanzielle Unterstützung habe, außer dem Staat, dann gibt es eben auch noch Stipendien, die mittlerweile auch erkannt haben, da gibt es auch Caregiver, die sind teilweise hoch engagiert. Und auch so Sachen wie mal ins Ausland zu fahren und da Work and Travel zu machen oder ein FSJ oder ein Auslandssemester. Auch dafür gibt es für Caregiver mittlerweile Unterstützung durch eine ganze Menge Stiftungen. Schwierig finde ich immer, dass die Jugendhilfe von vornherein mit Armut in Verbindung gebracht wird. Und so irgendwie ist da ganz viel Scham und Vorverurteilung im Spiel, wo ich immer denke, diese jungen Leute, die ja ihren Weg trotz vieler Schwierigkeiten gehen, dürften da durchaus selbstbewusster sein. Und gerade beim Beantragen von Hilfen wird dann oft zu wenig gesehen, dass da jemand gerade am Anfang seines Lebens- und Berufswegs steht und sich vielleicht mit Ämtern nicht auskennt und gerade hoch engagiert in seinem Bildungsweg ist und nicht dauernd eben mit den Ämtern sich auseinandersetzen möchte.
Gibt es bestimmte sich wiederholende Muster, die Sie bei den Klientinnen und Klienten beobachten?
Manchmal ist es ja so, die meisten Caregiver wohnen in der Ausbildung schon alleine. Die haben dann relativ wenig Geld für Wohnen zur Verfügung, wenn man staatliche Unterstützung bekommt. Und dann wohnen die teilweise in ziemlich schlechten Gegenden, kriegen dadurch in der Schufa einen schlechteren Score. Das sieht auch bei Bewerbungen als Adresse nicht so toll aus. Und da wird einfach Benachteiligung weitergetragen. Und ich habe immer den Eindruck, dass Caregiver wenig Leute in ihrem Umfeld haben, die ihnen überhaupt höhere Bildungswege oder Weiterkommen in irgendeinem Sinne auch zutrauen. Also da muss einfach viel, viel Ermutigung und hey, ich glaube an dich dazu kommen, damit das gut gelingen kann. Manchmal haben wir auch Leute, die Schulden haben, wenn zum Beispiel ein Erbe nicht rechtzeitig ausgeschlagen wurde oder weil jemand gar nicht wusste, dass Minderjährige vor Schulden geschützt sind. Da gibt es einen Paragraphen im BGB dazu. Oder wenn irgendwie noch Schadenersatzzahlungen von früher offen sind. Und dann, ein Beispiel ist die Kaution für die erste Wohnung. Da gibt es zwar was vom Staat dafür, aber nur als Darlehen. Also gleich am Anfang habe ich dann irgendwie Schulden und eine Ratenzahlung am Hals. Aber ich muss schon dazu sagen, der Caregiver e.V. hat sich richtig dafür eingesetzt, dass die Kostenheranziehung in der Jugendhilfe abgeschafft wurde. Früher haben junge Menschen, wenn sie Geld verdient haben, in der Ausbildung oder auch Ferienjobs oder so, haben die 3/4 von ihrem Geld an das Jugendamt abgegeben. Eine Zeit lang noch 25% und seit Anfang 23 ist es jetzt komplett abgeschafft, außer in ganz kleinen Bereichen. Und so ist es jetzt einfach auch mal möglich geworden, ein bisschen Geld für später anzusparen oder auch mal ja sowas wie Teilhabe zu spüren. Also im Freundeskreis, da geht es ja auch darum, dass man mal zusammen weggeht, mal mit dem E-Roller fährt oder einen Lieferdienst für eine Pizza anruft. Da mitmachen zu können, ist natürlich auch was einem selber dieses Armutsgefühl nimmt, was ja in der Jugendhilfe relativ oft auch da ist. Ich meine, monatliches Taschengeld von ca. 150 Euro. Bekleidungsgeld sind, glaube ich, 60 Euro ungefähr. Das ist einfach nicht die Welt. Ne? Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mir was dazu zu verdienen, dann ist das auch eine Möglichkeit, eben mehr teilzuhaben.
Was fehlt Caregivern Ihrer Erfahrung nach am meisten, wenn sie ein Jugendhilfeprogramm verlassen?
Informationen, also einfach Infos. Ne? So gerade der Begriff Caregiver, der müsste noch viel mehr verbreitet werden, damit die jungen Leute die Infos dann auch finden, wenn sie sie brauchen. Weil was ich mit 16, 17 mal gehört habe, hat sich vielleicht noch nicht ausreichend auch verfangen. Gerade wenn Leute den Begriff das erste Mal hören, das zweite Mal hören, dann haben sie noch schnell wieder vergessen eben auch. Ja, was sie noch brauchen, ist Support, also die Unterstützung, wenn es irgendwo nicht weitergeht. Und am besten von jemandem, der sie auch ermutigt, der die jungen Leute schon kennt und der da ist, wenn mal irgendwas schief geht. Ja, der also nicht nur berät oder irgendwie eine Anlaufstelle hat, sondern auch ganz viel zuhören kann, sich Zeit nehmen kann. Das Gefühl von Zugehörigkeit, das ist gerade bei den Selbstvertretungen ein ganz wichtiges Ding, weil viele nach der Jugendhilfe einfach in ein Loch fallen, weil niemand mehr zuständig ist oder da ist und das ganze Leben sozusagen erstmal auf die neuen Füße gestellt werden muss. Gerade wenn ich für eine Ausbildung oder ein Studium vielleicht auch wegziehe, da ist es dann klasse, wenn ich weiß, okay, der Caregiver e.V. hat eben zum Beispiel auch eine Regionalgruppe in der Nähe oder ich kann, weil ich das Wort kenne, auch die Caregiver-Projekte in der Nähe finden. Ja, was man auch braucht, ist tatsächlich jemand, der einem mal was leihen kann. Also wenn ich zum Beispiel ein Umzugsauto brauche, wenn die Waschmaschine kaputt geht, wenn irgendwas ist, ja, und sei es nur, dass ich von irgendeinem Amt das Geld noch nicht bekommen habe, ja, wo kriege ich denn dann was her, wenn ich nicht irgendwie in der Familie noch jemanden habe oder im Freundeskreis jemand, der selber ein bisschen was hat?
Welche Maßnahmen und Programme bietet Ihr Verein an, um Caregiver beim Übergang in die Selbstständigkeit zu unterstützen?
Ganz viel Infos, habe ich ja gerade gesagt, so das wird ganz viel gebraucht. Und Infos zum Lesen auf der Webseite natürlich, Infos zum Download, zum Beispiel einen Leitfaden für die letzten Hilfeplangespräche, damit da nichts vergessen wird. Infos für Fachkräfte, damit sie besser unterstützen können und auch ja Infos to go. Also wenn ich habe so richtig Beratungszeiten, wo ich für individuelle Fragen auch zur Verfügung stehe. Da passiert auch ganz viel in der großen WhatsApp-Gruppe, die wir haben, dass man sich einfach bundesweit online alle möglichen Fragen in dieser Gruppe gegenseitig stellen kann. Und es gibt auch Regionalgruppen, da treffen sich die Leute dann auch untereinander oder mischen sich auch politisch ein, teilweise arbeiten in AGs an Themen, die sie interessieren und so. Wir haben dann mehrmals im Jahr so Wochenenden, wo sich entweder einfach so getroffen wird, das nennt sich Netzwerktreffen, da wird auch Unterkunft, Verpflegung, Fahrt, das wird alles vom Verein bezahlt, damit alle teilnehmen können. Und wir machen auch so Workshops. Also ich hatte jetzt gerade im Juni einen Finanzworkshop für junge Menschen, wo wir gesprochen haben über alles, was so nach der Jugendhilfe wichtig wird, welche Vokabeln, ja, was ist eigentlich Bürgergeld, was ist Schüler-BAföG, was ist dies, was ist jenes, ne? Ja. Diese ganzen Sachen sind auch nutzbar, wenn Leute keine Mitglieder bei uns sind. Also wir wollen allen Care-Leavern das ermöglichen. Na klar freuen wir uns, wenn jemand Mitglied wird. Das können auch Institutionen sein. Aber Care-Leaver können ab 16 einfach unsere Angebote nutzen. Da gibt es dann auch ganz viel in der Beratung Infos über andere Hilfen, also zum Beispiel auch über Stipendien oder wie ich halt als Care-Leaver ins Ausland komme, wenn ich das machen möchte oder so. Da gibt es eine Online-Reihe, wo es um so finanzielle Themen geht, so von wie halte ich mein Geld zusammen bis Altersvorsorge und Steuererklärung. Das kommt halt einfach in der Jugendhilfe echt auch zu kurz, so diese, na, wer redet da schon über Steuererklärung? Vor allem, wenn er noch keine zu machen hat. Das sind Sachen, die tauchen einfach im Lauf der Zeit auf und dann werden sie interessant auch. Ja, was haben wir noch? Wir haben einen Notfallfonds. Da landen die Leute auch bei mir. Ich darf das verwalten sozusagen mit einem Entscheidungsgremium. Das ist aus Spenden und soll sozusagen eine Hilfe sein, wenn jemand ganz lange auf sein Geld vom BAföG-Amt wartet oder eben na das Ding mit der Waschmaschine. Keine Ahnung, wenn es also wirklich darum geht, ausgeholfen zu bekommen in einer typischen Notlage. Also typisch sind einfach diese Dinge, wo andere Menschen ihre Oma fragen, Oma, kannst du mir mal 50 Euro? Da sind Care-Leaver einfach bei uns richtig. Gegründet wurde dieser Notfallfonds während der Corona-Zeit, wo einfach viele Menschen ihre kleinen Minijobs verloren haben in der Gastronomie oder so. Und wo einfach plötzlich so die Finanzierung von Ausbildung oder Studium plötzlich zerkracht ist. Also wo es wirklich drum ging, oh, wie geht das jetzt weiter, wenn ich keinen Job habe? Ja, was machen wir? Wir kämpfen dafür, dass die Kostenheranziehung abgeschafft wird. Haben wir geschafft. Und der nächste Meilenstein ist ein eigener Rechtsstatus für Care-Leaver. Da sind wir jetzt gerade dran. Da geht es nicht darum, die Eltern aus der Verantwortung für Unterhaltszahlungen zu nehmen, sondern darum, die Anträge zu vereinfachen und den Care-Leavern neben der ganzen Antragstellerei nicht auch noch zwangsweise den Kontakt zur Familie aufzudrücken. Das sollte echt freiwillig sein oder auch ganz vermieden werden dürfen. Also das sollte die Entscheidung der Care-Leaver sein. Habe ich jetzt den Kontakt zu meiner Familie oder nicht und nicht die Entscheidung eines BAföG-Amts oder Jobcenters? Sind das alle Angebote? Ja, ja schon. Also auf unserer Webseite careleaver.de ist natürlich auch noch vieles andere zu finden. Zum Beispiel haben wir eine Projekte-Landkarte, wo ich sozusagen auf einer Deutschlandkarte ziemlich gut sehen kann, wo sind überall Anlaufstellen, wo sind auch Ombudsstellen, mit denen wir ziemlich viel auch zusammenarbeiten. Ombudsstellen helfen ja, wenn es Probleme während der Jugendhilfe gibt oder auch zum Beispiel eine Verlängerung nicht durchgeht oder so. Die können dann vermitteln zwischen Jugendämtern und den jungen Leuten. Auf der Karte ist das alles drauf, ja.
Wie beurteilen Sie die bestehenden staatlichen Unterstützungsmöglichkeiten für junge Volljährige?
Zweischneidig. Also zu oft hören junge Leute einfach, ja, da bin ich leider nicht zuständig. Und die Gesetze bieten eigentlich recht gute Hilfen, gerade vor und in der Ausbildung. Also es ist eigentlich alles vorgesehen, dass es gut läuft. Aber die jungen Leute werden weder umfassend noch verständlich beraten. Und ganz oft spielen so Vokabeln eine Rolle. Wenn ich also bei einem Amt sozusagen nicht richtig zum Ausdruck bringen kann, was ich da eigentlich will oder wie meine Situation ist, dann kommt es ganz schnell zu Missverständnissen. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich möchte elternunabhängiges BAföG beantragen. Das verstehe ich ja selber wahrscheinlich als, ich möchte, dass das von meinen Eltern unabhängig gezahlt wird. Aber die Vokabel ist einfach eine feste Vokabel und das BAföG-Amt sagt, ja, aber in der ersten Ausbildung gibt es kein elternunabhängiges BAföG, nur in ganz wenigen Ausnahmen. Da sind sie hier falsch. So, ja. Und dann stehe ich dann wieder da und denke mir so, ja, und jetzt? Weil wenige Ämter auch dann sagen, stattdessen müssten sie dann hier und dorthin. Sondern, ja, nicht zuständig. Gibt da auch wenig Fehlerfreundlichkeit. Also zum Beispiel, wenn ich als junger Mensch eine Nebenkostennachforderung für meine Wohnung habe, ne? Dann kriege ich erstmal Panik, dass ich vielleicht eine Kündigung bekomme und dann leihe ich mir vielleicht das Geld, um das schnell zu bezahlen. Und dann gehe ich zum Jobcenter und sage, ich habe gehört, dass die Nebenkostennachforderung übernommen wird für die Heizung und das Wasser. Und dann sagt das Jobcenter, ja, aber das ist doch schon bezahlt, da haben wir jetzt gar keinen Handlungsbedarf, die Rechnung ist ja beglichen. Und private Schulden zählen da wenig. Also das sind so Stolperfallen, wo die Leute beim zweiten Mal dann schon wissen, aber beim ersten Mal eben Schulden entstanden sind. Ne? Viele junge Volljährige wissen auch gar nicht, dass ihnen Bürgergeld zusteht, auch wenn sie in der Ausbildung sind oder sogar wenn sie Schüler-BAföG bekommen. Wenn das Geld nicht reicht, dann ist eben Bürgergeld trotzdem auch für diese Leute da. Da gibt es demnächst ein paar Änderungen im SGB III, das ist das Gesetz zur Arbeitsförderung. Da bin ich sehr gespannt, was das dann alles bringt, weil da einige Fördervorhaben gerade für junge Menschen drinstehen.
Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? Also das haben Sie jetzt schon etwas angeschnitten, aber vielleicht könnten Sie das noch weiter ausführen.
Ich finde, es gibt zu wenig Möglichkeiten, zum Beispiel höhere Schulabschlüsse nachzuholen. Das ist in den Bundesländern nicht einheitlich geregelt. Und das ist auch zu sehr verregelt. Also da gibt es keine individuellen Möglichkeiten. Wenn jemand einfach nur, sag ich mal, die letzten 2 Monate vor dem Abschluss in der Schule gefehlt hat und den nicht mehr gemacht hat, dann gibt es manchmal nur die Möglichkeit, nochmal 2 oder 3 Jahre Schule zu machen, um diesen Abschluss zu bekommen, obwohl ich eigentlich bis auf 2 Monate diese ganze Laufbahn ja hatte und die ganzen Themen auch in der Schule behandelt habe. Ansonsten denke ich immer, die Care-Leaver sind so eine kleine Gruppe, dass es für die Menschen in den Ämtern auch schwierig ist, diese ganzen Spezialregelungen zu kennen und die Leute wirklich gut zu beraten. Alleine dieses, beim Bürgergeld gibt es dieses Auszugsverbot für Leute unter 25 und die Menschen, die unter 25 in eine eigene Wohnung ziehen wollen, müssen halt auch so ein paar Voraussetzungen erfüllen oder irgendwie nachweisen, dass sie nicht bei den Eltern leben können. Und das ist wirklich eine kleine Gruppe und sich da richtig gut auszukennen und gut zu beraten, auch zu gucken, okay, hat dieser Mensch vielleicht auch noch andere Bedarfe? Kann ich dem vielleicht auch noch sagen, hey, das Jugendamt ist für ein paar Sachen auch weiter zuständig? Das fehlt mir da manchmal. Also so dieses Wissen auch über die anderen Behörden, was die so machen müssen und auch das Wissen über Anlaufstellen vor Ort. Das wäre toll, wenn in einem Jobcenter jemand vom Team auch sagen würde, hey, da gibt's doch in der Stadt, gibt's doch die und die Anlaufstelle, warst du denn da schon mal gewesen? Sowas würde ich mir mehr wünschen, ne? Einfach so dieses übergreifende Wissen.
Welche Bedeutung haben stabile soziale Netzwerke für Care-Leaver?
Ja, das wäre dann die Community, die dieses Nicht-Zuständige abfängt, ne? Also viele Bestandteile vom gewohnten Netz fallen ja mit dem Ende der Jugendhilfe weg. Also alleine schon durch Umziehen, alleine dadurch, dass die Leute, die dort arbeiten, vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit haben. Klar kann man da mal auf einen Kaffee vorbeikommen, aber die Betreuung endet ja. In diesem Umbruch, finde ich, sind die Selbstvertretungen ein ganz wichtiger Anker, weil das ist ja Zugehörigkeit. Hier sind Menschen in einer ähnlichen Situation, wo ich dann auch nicht viel erklären muss, wo einfach ganz schnell auch so eine Solidarität untereinander entsteht. Ne? Und wenn man sich mal überlegt, ich habe mal nachgeschaut, in Deutschland ziehen junge Männer im Schnitt mit 24,7 Jahren und Frauen mit 23,1 Jahren von zu Hause aus. Und in der Jugendhilfe ist halt immer noch mit 18 oft Schluss. Teilweise sogar ohne jegliche Nachbetreuung, was ich überhaupt nicht verstehe. Wobei der junge Mensch ja bis 21 sogar einen Rechtsanspruch auf Jugendhilfe hat und bei entsprechender Begründung auch noch länger. Ne? Und wenn mit 21 halt keine ausreichende Begründung da ist, dann ist halt Ende, ja, schönen Geburtstag noch. Also es ist wichtig, soziales Netzwerk zu haben, aber meistens ist es so, dass das soziale Netzwerk, was man sich in der Jugendhilfe aufgebaut hat, am Ende der Jugendhilfe auch sich sehr, sehr, sehr verändert. Durch ein neues Umfeld, durch vielleicht neue Schule, durch den Ausbildungsbeginn, was auch immer. Und ja, das sind richtig große Umbrüche. Und wenn eben auch kein familiärer Rückhalt da ist, also ja, wie gesagt, 24,7 die jungen Männer, 23,1 die jungen Frauen. Das hat ja Gründe, warum Menschen so spät erst von zu Hause wegziehen, weil sie einfach während der Ausbildung tatsächlich die Unterstützung noch gut gebrauchen können. Da geht es nicht nur darum, dass man halt noch keine Wohnung gefunden hat.
In welcher Form können Freundinnen und Freunde unterstützen?
Indem sie versuchen, die Situation zu verstehen und nicht auch noch einen draufsetzen, so, oh nee, jetzt fährst du schon wieder nicht mit, ja, sagst ja immer, du hast kein Geld. Also das auch zu verstehen, dass teilweise die Finanzsituation eine ganz schön eklige sein kann. Ich würde, wenn ich Freundin wäre von jemandem, würde ich wahrscheinlich spätestens ab dem 25. immer mal fragen, kann ich dich zum Essen einladen, wenn ich weiß, das nächste Geld kommt erst am 1. Ich würde auch gucken, wie kann ich zuhören, wie kann ich das mit unterstützen, wie kann ich mit jemandem gemeinsam auch die Angebote finden, lass uns doch mal gemeinsam da und da hingehen oder so. Also Freunde spielen echt eine super große Rolle und ich merke das auch in den WhatsApp-Gruppen vom Careliver e.V., dass da, auch wenn man vielleicht eine lose Verbindung zueinander hat, dass da aber trotzdem ganz viel Verständnis füreinander ist.
Ja. Welche Rolle spielen Bildung und berufliche Qualifikationen Ihrer Erfahrung nach im Leben Ihrer Klientinnen und Klienten?
Also ich habe keine Klientinnen und Klienten tatsächlich und ich würde das auch in beruflichen, ich bin ja Sozialarbeiterin, ich würde das auch nicht so bezeichnen. Also das sind junge Menschen, die außerhalb der Familie aufwachsen und ich glaube, ich würde mich komisch fühlen, wenn mich jemand Klientin nennt, ne? Oder so dieses, ich wohne, ich habe da ein Zuhause und eigentlich ist es doch nicht mein Zuhause. Das ist schon immer ein richtig komisches Ding. Und wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich werde da, Klientin ja sowieso nicht, aber Klientin finde ich eigentlich fast genauso schräg. Also deswegen würde ich es so nicht nennen. Ja, welche Rolle spielt die Bildung? Einige erscheinen mir ja fast besessen von Bildung. So, wenn ich mit dem Gefühl aufgewachsen bin, nicht so gut wie andere zu sein oder nicht genug zu sein, nicht bedingungslos geliebt zu sein, dann ist Leistung auch ein Ausweg oder der Weg zu einem besseren Selbstwertgefühl. Also ich so das sich selbst erarbeiten, genug zu sein oder sich gut zu fühlen. Oft sind diese Bildungswege ganz schön holprig. Da stehen andere Dinge im Vordergrund während der Jugendhilfe. Da kommt vielleicht noch eine Krankheit dazu. Und vielleicht ist auch die Förderung innerhalb der Jugendhilfe nicht so doll, wenn ich in einer Einrichtung bin, die da nicht so viel Wert drauf legt vielleicht. Da gehen viele Care-Lieber auch nochmal nach der 30 in die Abendschule oder nochmal in ein Studium, fangen nochmal eine Ausbildung an, bringen irgendwas zu Ende, was sie mal angefangen hatten. Also das erlebe ich relativ oft, dass erstmal nach der Jugendhilfe so eine Zeit kommt, wo es tatsächlich ums Überleben, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber wo es erstmal darum geht, so den Alltag auf die Reihe zu kriegen, auch finanziell. Und erst wenn das so einigermaßen läuft, komme ich vielleicht auf die Idee, zu sagen, was wollte ich denn eigentlich noch? Oder ich wurde während der Jugendhilfe vielleicht auch in eine Richtung geredet, will jetzt nicht sagen gedrängt, die vielleicht doch nicht die richtige für mich war, ne? Wo ich dann nochmal mich umorientiere und so weiter. Also ich erlebe ganz selten Care-Lieber, die sagen, ach, mir doch egal, ich gehe einfach arbeiten und mach das jetzt so weiter. Also viele überlegen sich schon, wo will ich hin? Und viele haben auch sehr hohe Ziele und ein hohes Engagement.
Was wäre aus Ihrer Sicht ein wichtiger Schritt in Richtung Chancengleichheit?
Ja, da gehe ich nochmal auf die höheren Schulabschlüsse ein. Also wenn es einfach einfacher wäre, zu sagen, okay, jetzt war ich irgendwie 3 Jahre raus und habe mich da wenig drum gekümmert, aber jetzt stehe ich hier und möchte den und den Abschluss oder ich möchte das und das nachholen, wenn es dann individuellere Möglichkeiten gäbe, das zu machen. Also da gibt es ja zum Beispiel auch externen Prüfungen, aber da muss man eben auch irgendwie gucken, irgendein Träger muss da sein, der dann die Vorbereitung begleitet. Also ich kann jetzt nicht irgendwo hingehen und sagen, kann ich mal eben beim Abi mitschreiben. So, ne? Und ja, Chancengleichheit, also es sind so viele Extra-Infos, die da nötig sind. Die müssen auch irgendwo verfügbar sein. Die müssen verständlich verfügbar sein. Die muss ich finden können, wenn ich sie brauche. Und was ich mir auch wünsche, ist, dass die Vorurteile in der Gesellschaft weniger werden gegenüber Menschen, die nicht in ihrer Familie aufwachsen konnten. Also wenn ich einfach als junger Mensch nicht ständig auch denke, oh, jetzt muss ich das wieder erklären und die Leute stellen sich so komische Sachen darunter vor, so nein, wir haben da keine Etagenbetten, ja, wir hatten alle ein Zimmer für uns selber und also da ist einfach noch viel Aufklärung zu tun, würde ich sagen. Natürlich müssen wir noch weiter dafür kämpfen, dass Jugendhilfe nicht dann aufhört, wenn ein gewisses Alter erreicht ist, sondern dann, wenn der junge Mensch sie wirklich nicht mehr braucht. Ich sage da immer Caregiver, das ist ja ein aktives Wort. Da verlässt jemand die Fürsorge und wird nicht verlassen. Das war mir nochmal wichtig. Dankeschön für das Gespräch.
Ja, dann bedanke ich mich für deine Bereitschaft, dich interviewen zu lassen und bei euch dafür, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr weitere Podcast-Folgen zu interessanten Themen hören wollt, schaut gerne auf salon5.org oder in unserer Salon5-App vorbei. Ihr könnt auch auf den sozialen Netzwerken Instagram und TikTok vorbeischauen. Da heißen wir Salon5-. Dort findet ihr Feed-Beiträge zu genauso interessanten und aktuellen Themen. Folgt gerne, um nichts zu verpassen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.